Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Hörerfamilie, herzlich willkommen zu unserer mehrteiligen Sendereihe. Am Mikrofon begrüßt Sie die Andrea Marti. Stellen Sie sich vor, es gäbe einen Ort, an dem 2000 Jahre Weisheit, Geschichte und göttliche Inspiration auf wenigen Seiten zusammengefasst sind. Kein langes Suchen, keine vagen Antworten, nur die pure und zuverlässige Wahrheit des katholischen Glaubens. Der Katechismus der katholischen Kirche ist nicht einfach nur ein trockenes Regelbuch. Er erklärt uns unseren Glauben, wie wir Gott real begegnen können in den heiligen Sakramenten, wie wir ein immer besserer Mensch werden können und wie wir zu Gott beten sollten. Unser geschätzter Referent, Kaplan Dr. Tobias Hauenstein, schenkt uns diesbezüglich einige Gedanken aus dem kleinen Katechismus von Pater Martin Ramm. Viel Freude und Erbauung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Christus, Sie hören Kaplan Tobias Hauenstein. Ich freue mich, dass ich diese kleine bescheidene Katechismusreihe machen darf. Wir sind mittlerweile bei der Folge 15, die Erschaffung des Menschen. Wir beginnen jedes Mal auch mit einem Gebet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Unsere heiligen Schutzengel und Schutzpatrone, bittet für uns. Wir sind hier bei der Frage 35. Wie hat Gott den Menschen erschaffen? Wir haben beim letzten Mal schon angefangen, darüber zu sprechen, aber da gibt es natürlich sehr viel zu sagen. Deswegen darf ich hier fortfahren. Die Erschaffung des Menschen, wann soll das gewesen sein? Das ist eine Frage, über die natürlich viel diskutiert und gestritten worden ist. Man kann nur feststellen, konstatieren, dass eben das nicht genau feststeht, wann der erste Mensch erschaffen ist. Die Theologen haben da auch viel darüber diskutiert, aber es hat sich ganz klar eben dargestellt, es steht nichts Sicheres fest, zumal ja auch die Bibel, die Heilige Schrift, darüber keine Auskunft gibt. Die Bibel legt kein Gewicht auf Zeitrechnungen, denn die Bibel hat das Seelenheil der Menschen im Blick. Spannend ist, dass hier in einer Fachzeitschrift ein Artikel erschienen ist, 2012. Da heißt es eben, das Alter der Menschheit ist ungewisser denn je. Zitat, die Paläoanthropologie, also die Altertumsforschung des Menschen, verliert den Boden unter ihren Füßen, schreiben sie hier. Alle Zeitdaten würden auf falschen Berechnungen beruhen. Vor 300.000 Jahren hätte sich der Neandertaler abgespalten und dann vor 70.000 Jahren eben wäre er von Afrika aus losmarschiert, hätte die Erde erobert. Aber die Wissenschaftler hier, ich kann das nur so zitieren, sagen, das sind Basisdaten, um die herum dann die Menschheitsgeschichte seit 45 Jahren rekonstruiert worden ist. Sie sind allesamt falsch, denn sie sind errechnet um eine Unbekannte herum, die Mutationsrate. Das ist die Zahl der Mutationen, die pro Generation neu in eine Art kommen. Es ist auch ganz interessant, dass die normale wissenschaftliche Presse insofern diese großen Alterszahlen eben auch in Frage stellt. Das zeigt, die verschiedenen Ansichten über das Alter des Menschengeschlechts sind als Hypothesen, also als Behauptungen zu betrachten. Und die Jahresangaben eben der Wissenschaftler, welche sich mit Ausgrabung und Datierung menschlicher Knochenfunde befassen, stehen auf höchst wackeligen Beinen. Wir haben schon gehört, dass Gott eben aus Erde den Leib des Menschen gebildet hat und ihm eine Seele eingehaucht hat, Genesis 2,7. Das ist ein Dogma auch der Kirche natürlich. Es ist nur eine Seele im Leib, und zwar die mit Vernunft und freiem Willen begabte, hat das vierte Konzil von Konstantinopel definiert, 869. Das ist natürlich ein ziemlich heißes Eisen hier mit Adam und Eva. Da wird viel gestritten. Viele, viele glauben, dass das eh nachgewiesen ist, dass eben wir vom Affen abstimmen. Das stimmt natürlich nicht. Wird auch eben von den Vertretern dessen als Evolutionstheorie eben bezeichnet. Ein Professor von der Universität München, ein Biologieprofessor, hat auch einmal klipp und klar gesagt, dass eben, wenn man über diese Frage spricht, das ist eine geisteswissenschaftliche Sache, also keine naturwissenschaftliche Sache. Naturwissenschaftliche Forschung arbeitet empirisch, macht eben Experimente, beweist und widerlegt Dinge, Experimente, die natürlich wiederholbar und nachvollziehbar sind. Und dann hat er da so genial gesagt und so einleuchtend, eben bei diesen langen Zeiträumen, ob das jetzt Tausende, Hunderttausende Jahre noch länger wäre, kann kein Mensch irgendein Experiment machen. Wenn sie ein Experiment machen, dann müssen auch die Parameter, also die verschiedenen Dinge, eben auch konstant sein. Wenn jemand auf dem Mond einen Weitsprung machen würde, dann wäre das ganz anders wie auf der Erde, weil die Anziehungskraft verschieden ist. Und. Also das kann keiner wirklich beweisen. Oftmals wird dann gesagt, ja, die Kirche ist halt wissenschaftsfeindlich und sie verteufelt das alles. Das stimmt auch nicht. Das ist ganz erstaunlich, was ich Ihnen gleich sagen kann. Wie weit hier zum Beispiel der großartige Papst Pius XII. Eben in seiner Enzyklika Humani Generis von 1950 da gegangen ist. Also er räumt hier klipp und klar ein, dass es sogar möglich sein könnte, dass der Körper des Menschen dem Tierreich entstammen würde. Aus diesem Grund, sagt er, verbietet das Lehramt der Kirche nicht, dass die Evolutionslehre Gegenstand der Untersuchungen und Besprechungen der Fachleute beider Gebiete sei, insoweit sie Forschungen anstellt über den Ursprung des menschlichen Körpers aus einer bereits bestehenden lebenden Materie. Dieses Erschaffen aus dem Lehm des Erdbodens, also aus dem Lehm des Erdbodens geformt, da geht man dann sogar so weit, dass man sagt, ja, das kann jetzt hier auch ein bildhaft gesprochen sein, könnte es sein. Die Bibel ist, wie gesagt, eben kein naturwissenschaftlicher Bericht, kein Polizeibericht, kein TÜV-Prüfprotokoll. Es kommt darauf an, dass eben man hier sieht, der Mensch kommt von Gott und der Mensch besteht aus Leib und Seele. Die Heiligen bestätigen das freilich sehr deutlich hier eben, diesem Glauben, wie es in der Bibel steht. Ich habe kein Problem damit, mir das vorzustellen bei einem allmächtigen Gott, dass er aus dem Staub des Ackerbodens den Menschen formt und ihm dann das Leben einhaucht. Der heilige Augustinus zum Beispiel sagt, Gott machte den Menschen aus dem Staub der Erde, um ihm die Demut einzuprägen. Er verblieb aber nicht im Staub, denn Gott blies ihm den Lebensatem ein, auf dass die Seele von oben gegeben nach oben strebe. Das ist sehr schön hier. Der heilige Johannes Chrysostomus sieht die Weisheit des Schöpfers, er nahm ein wenig Staub von der Erde und bildete daraus ein so wunderbares Geschöpf. Das ist noch schön, wie das hier weitergeht. Er benutzte das geringste Material damit du nicht das Material ehrst, sondern den Meister bewunderst. Der heilige Thomas von Aquin durchdringt das noch mehr, warum das eben so einleuchtend wäre. Der menschliche Körper, sagt er, wurde aus dem Schlamm der Erde geformt, damit der Mensch durch die Erinnerung an seinen Ursprung nicht in Stolz verfalle, sondern in der Erkenntnis seiner Schwachheit die Gnade Gottes suche. Oder auch die heilige Therese von Lisieux, die eben sagt, ich bin nur ein kleines Körnchen Staub, aber Jesus hat mich lieb gehabt und sich mir geschenkt. So wird der Staub durch seine Liebe zu Gold. Wir denken fast automatisch hier eben auch an den Aschermittwoch, wenn eben die gesegnete Asche vom letzten Palmsonntag uns auf das Haupt gestreut wird und dann der Priester betet, gedenke Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehrst. Das ist eine sehr, sehr alte Gebetsformel, liturgische Formel, mehr als 1000-jährige Geschichte hier. Und ja, der biblische Text ist natürlich, kommt aus dem Alten Testament, ca. 3000 Jahre alt. Buch Genesis 3, Staub bist du zum Staub, kehrst du zurück, spricht Gott nach dem Sündenfall im Paradies zu Adam. Noch einmal zurück zu dieser Behauptung, dass wir eben vom Affen abstammen. Man muss hier einfach mal ein paar Argumente auch aufführen, dann kann jeder sich selbst seine Meinung machen. Vielleicht hört jemand eben diese kleine Sendung, der das fest davon überzeugt ist, dass wir vom Affen abstammen. Dann sagt man, schau dir das an, das Erbgut von Mensch und Affe ist zu 98,5% identisch. Dann könnte ein anderer erwidern, schau mal her, was soll das bedeuten? Der Mensch und die Maus stimmen genetisch zu 99% überein. Hat wohl noch keiner behauptet, der Mensch ist eine höher entwickelte Maus deswegen. Des Weiteren gibt es natürlich trotz gewisser Ähnlichkeiten auf den ersten Blick eben noch viel mehr massive körperliche Unterschiede, Knochenbau, Schädelbildung. Ein Wissenschaftler hat mal gesagt, jeder einzelne Knochen des Gorillas trägt Zeichen an sich, wodurch er leicht von den entsprechenden Knochen des Menschen unterschieden werden kann. Der Schädel ist ganz verschieden, der Sprachapparat ist ganz verschieden. Die Füße eben, während beim Menschen die Arme kürzer sind als die Beine, ist es beim Affen umgekehrt. Der Mensch hat einen aufrechten Gang, der Affe nicht. Die ganze Entwicklung ist komplett verschieden. Der Mensch braucht zum Wachsen viele Jahre und hat eine lang andauernde Kindheit. Der Affe wächst schnell empor. Der Mensch kann über 100 Jahre alt werden. Der Affe, auch der menschenähnliche, höchstens 30 Jahre. Die Paläontologen, also diese Altertumsforscher, versuchen und versuchten mittels Knochenfunden einen Übergang vom Affenkörper zum Menschenleib zu belegen. Es ist ihnen nicht gelungen. Diese Knochenfunde sind jedoch meist mit sehr vagen Theorien verknüpft. Wie gesagt, längst nicht bewiesen. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir fahren fort hier. Wir sind beim Thema Erschaffung des Menschen. Und weil das so aktuell und so interessant ist, möchte ich da noch kurz das weiterführen, eben mit den Einwänden gegen diesen falschen atheistischen Darwinismus. Der Mensch stammt vom Affen ab. Wir haben vor der Musikpause gehört, dass die Kirche da gar nicht rigide und super starr ist. Da dass der Papst Pius XII. Sogar gesagt hat, es könnte sogar sein, das sollen die Wissenschaftler untersuchen, Humani Generis, seine Enzyklika, dass eben der menschliche Körper aus bestehender lebender Materie geformt worden ist. Das ist auch für uns nicht entscheidend. Mit Sicherheit falsch ist natürlich der atheistische Darwinismus, der dann behauptet, der Mensch als Ganzes ist nur ein höher entwickeltes Tier, der dann eben atheistisch sozusagen behauptet, eine Geistseele gibt es nicht, der Mensch ist einfach ein Lebewesen wie die Tiere, ohne eine Geistseele in sich zu haben. Ich möchte hier noch einmal kurz eben zusammenfassen, was die verbindlichen Aussagen der katholischen Kirche zu diesem Thema sind. Es gibt einen Gott, den Schöpfer und Herrn der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist mal das erste großes Glaubensbekenntnis. Es gibt nicht nur Materie, sondern auch Geist. Diese strengen Materialisten, die sagen, es gibt nur das, was man eben sehen, messen, wiegen kann, irren. Dann, wie es auch der Weltkatechismus sagt, 366, jede Geistseele, also Menschenseele, wird unmittelbar von Gott geschaffen. Sie wird nicht von den Eltern hervorgebracht und sie ist unsterblich. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich im Tod vom Leib trennt. Sie wird bei der Auferstehung von Neuem mit dem Leib vereint. Das ist auch ganz klar in der Bibel so beschrieben. Da gab es auch bei durchaus großen Denkern, aber das ist dann freilich schon sehr, sehr lange her, eben Antike hier, ein Tertullian oder ein Origenes, Plato, okay, eben verschiedene Irrtümer. Gab es mal den Irrtum, dass eben die Seelen der Menschen schon zu Beginn der Schöpfung gleichzeitig mit den Engeln erschaffen haben, die Seelen haben schon irgendwo im Himmel gelebt und dann, wenn ein Mensch eben gezeugt wird, dann kommt die Seele vom Himmel sozusagen in diesen Körper hinein. Das ist ganz klar falsch, sagt die Kirche. Oder dann der Tertullian hat behauptet, eben die Seele der Kinder entsteht aus der Seele des Vaters. Das ist natürlich auch falsch. Was sagt die Kirche verbindlich? Gott muss unterschieden werden von den geschaffenen Dingen. Alles ist göttlich, das Universum ist göttlich, der Mensch ist göttlich, das ist falsch, so ein Pantheismus, also dass alles göttlich wäre, nur Gott selbst ist göttlich. Wir müssen unterscheiden zwischen einerseits Gott, dem Schöpfer, und den geschaffenen Dingen. Die Welt und alle Dinge, die in ihr enthalten sind, die geistigen und die materiellen, sind eben von Gott in ihrem ganzen Wesen aus dem Nichts hervorgebracht worden, geschaffen worden. Creatio ex nihilo, aus dem Nichts hat Gott erschaffen, haben wir schon öfters gehört. Wenn man da irgendwo einmal bei der Evolutionstheorie noch mehr wissenschaftlich beweisen könnte, ich glaube es nicht, dann folgte nur, okay, Gott hat eine Welt mit einer gewissen Evolution erschaffen, Gott ist und bleibt der Schöpfer. Und dann muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass niemand und kein Wissenschaftler die Nicht-Existenz beweisen können. Da hat man sich die Mühe gemacht, hat da große Plakate drucken lassen, das auf Bussen und Straßenbahnen eben befestigt vor einigen Jahren. Und da steht dann eben, Gott existiert wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott, hör auf, dir Sorgen zu machen. Das ist dann schon ja sehr, sehr komisch, wenn man so etwas eben anschauen muss. Ein Blick noch auf den Menschen mit seiner Geistseele. Der erste und sicherste Beweis dafür, dass in einem menschlichen Baby eine Geistseele wirkt, ist der Tag, an dem das Kind anfängt zu sprechen. Tiere können über gewisse Laute kommunizieren, es ist ihnen jedoch unmöglich, zum Gebrauch einer Sprache zu gelangen. Sprache ist nämlich nichts anderes als die Kombination von Begriffen. Es ist spannend, ich kürze das ein bisschen ab. Das Kleinkind fängt zuerst an, den Wortlaut nachzubrabbeln und dann begreift er das langsam. Der Bub oder das Mädchen spricht dann Worte von Dingen, welche ihm gezeigt wurden, nach, betastet die Dinge, nimmt sie sogar in den Mund und langsam begreift das Kind dann, was das Wort Katze oder Buch bedeutet. Also der Verstand des Kindes begreift das Wesen einer Katze. Das ist der Beweis für die Existenz einer Geistseele, hat jemand geschrieben, finde das sehr gut hier, ein guter Theologe. Denn nur sie ist imstande, vom Einzelding auf das Universale zu schließen. Die Erkenntnis des Tieres, Herrchen, Futternapf, Nachbarshund, bleibt immer beim Einzelding stehen. Die Fähigkeit, das Universale zu erkennen, ist ihm verwehrt. Denn es hat kein universelles Prinzip in sich, das wir Geistseele nennen. Natürlich hat man da viele Versuche gemacht. Man wollte da fast schon krampfhaft eben beweisen, dass Menschenaffen sehr wohl in der Lage wären. In den 1970er Jahren hat man da eben große Untersuchungen angestellt. Man musste dann freilich eben Jahre später einräumen, dass das keinesfalls Sprache eben gewesen ist. Der Affe hätte mit seinen Gesten nur Futter und Zuneigung erbetteln wollen. Die Botschaft ist klar. Auch die angeblich so intelligenten Affen sprechen nicht. Sie reagieren nur auf zustimmende oder ablehnende Signale ihrer menschlichen Partner. Das hat dann sogar der Spiegel, das deutsche Magazin, geschrieben 2011. Ich glaube, der Spiegel steht nicht im Verdacht, ein erzkonservativ-katholisches Propagandamedium zu sein. Die ersten Menschen, die Gott schuf, sind Adam und Eva. Selbstverständlich glaubt die Kirche fest daran, dass das auch so war. Das hat auch nochmal der Papst Pius XII. Eben bekräftigt. Gerade auch, wenn man eben sich die Ursünde, die Erbsünde anschaut. Die Abstammung des Menschen aus einer großen Gruppe kann nicht mit der verbindlichen Lehre von der Ursünde, der ersten Sünde im Paradies und von der Erbsünde, die alle geerbt haben, Maria ausgenommen, vereinbart werden. Gott hat diesen ersten Stammeltern alles geschenkt, die Gnade, eben die Teilnahme am Wesen Gottes, das Leben zusammen mit Gott, in Gott sozusagen. Gott wollte, dass eben das von den ersten Menschen weitervererbt wird auf die nächsten. Und durch ihre persönliche Schuld eben ist das verloren gegangen. Jetzt vererben sie nicht mehr die Gnade Gottes weiter, sondern die Sünde wird weitergegeben. Hab mal drüber nachgedacht, ob man das vielleicht mit einem Beispiel erklären kann. Ja, ich denke, das ist gar nicht so schwer. Im ganz normalen Leben, ein Familienvater geht ins Spielcasino. Sie haben schon sehr viel Geld angespart, um ein Haus zu bauen. Und dann kommt er nach Hause. Es tut mir leid, das Geld ist weg, ich bin spielsüchtig. Also, obwohl die Mutter und das Kind oder die Kinder nichts dafür können, hat jetzt die ganze Familie eben kein Plus mehr auf dem Konto, sondern Schulden. Die Frage ist dann, wo hat das Ganze wohl stattgefunden? Es wird fast allgemein angenommen, dass die Wiege des Menschengeschlechtes in Asien sei, in der Nähe von Mesopotamien, bei den Flüssen Euphrat und Tigris. Das wäre dann eben der heutige Irak, Teile von Syrien, eben Teile der Türkei und Teile des Iran eben, dieses historische Mesopotamien. Spannend ist, habe ich hier gelesen, dass Wissenschaftler publiziert haben, dass das nachgewiesen wäre, dass nach der Sintflut die Menschen sich von dieser Gegend aus in die anderen Länder ausgebreitet haben. Von Adam und Eva stammen alle Menschen ab. Der heilige Paulus predigt auf dem Areopag zu Athen, eben Apostelgeschichte 17, ganz klar. Gott hat auch bewirkt, dass von einem einzigen Menschen her alle Völker der Menschen über die gesamte Oberfläche der Erde hin wohnen. Alle Menschen bilden eine Familie und sind Kinder ein und desselben Vaters, sagt heilig Johannes Chrysostomus, das ist sehr schön. Liest man ganz spannende Sachen auch in der Wissenschaft, mal gelesen, dass das Sprachwissenschaftler nachweisen wollen, dass die Sprachen von einer Sprache abstammen. Wir lesen im Alten Testament, dass Gott die Sprache einmal verwirrt hatte. Oder auch die ältesten Sagen der Völker, diese Sintflut kommt in ganz, ganz vielen Kulturen, Gegenden vor. Das ist ganz spannend. Das würde auf einen gemeinsamen Ursprung schließen lassen. Dann haben eben die Menschen manchmal gesagt, ja, das kann ja gar nicht sein. Wo kommen dann die Menschen eben in Amerika her oder in Australien? Das kann man auch ganz leicht erklären, dass das möglich gewesen ist, eben dorthin zu kommen. Über die Beringstraße heißt es hier, die ist im Winter zugefroren. Man kommt auch jetzt noch von Europa nach Amerika. Man sieht dort auch von der einen Küste die andere. Nach Australien konnte man aus Europa ebenfalls gelangen, da sich ein langer Gürtel von Inseln gegen Australien hinzieht und sich von da gegen Amerika fortsetzt. Wahrscheinlich hingen diese Inseln in früheren Zeiten dann sogar zusammen. Das ist etwas schade, dass uns das dann oftmals vorenthalten wird, eben diese Wissenschaft, die die biblischen Tatsachen und das biblische Zeugnis eben bestätigen. 1987 gab es eine wissenschaftliche große Untersuchung, die eingeschlagen hat wie eine Bombe. Alle Menschen stammen von einem Stammelternpaar ab, wird hier getitelt. Die Studie Mitochondrial DNA and Human Evolution hat die Wissenschaft durcheinander gewirbelt, also mitochondriale DNA, das Erbgut und menschliche Evolution. Sämtliche heute lebenden Menschen haben ihre Mitochondrien von einer einzigen weiblichen Vorfahrin geerbt. Ganz, ganz spannend. Und dann haben sie auch festgestellt, dass eben die Frau nicht älter sein kann als maximal 150.000 Jahre, also anatomisch gesehen eine moderne Menschenfrau ist. Nichts hiervon jetzt. Millionen und Abermillionen Jahren. Wir machen noch einmal eine kurze Musikpause. Liebe Brüder und Schwestern im heiligen Glauben, wir schließen das Thema hier dann ab. Ein paar interessante Punkte noch hier. Eva wurde aus der Rippe Adams erschaffen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Natürlich ist das klar hier wieder, dass die Bibel, wie es auch im Katechismus der Kirche steht, das nicht als naturwissenschaftlichen Protokolltext auffasst oder Operationsbericht, wie aus dem OP-Saal. Da ist dann jeder auch frei, dann das so aufzufassen, eben wie ihm das am besten anspricht. Dennoch ist natürlich festzustellen, dass die Frau vom Mann genommen ist, nicht der Mann von der Frau. Das steht auch ganz klar nochmal in der Bibel dann. Nicht aus dem Fuß Adams wurde Eva geschaffen, weil sie nicht die Sklavin des Mannes ist. Nicht aus dem Haupt, weil sie ihn beherrschen soll, sondern aus der Rippe, welche dem Herzen am nächsten ist, weil beide in Liebe verbunden sein sollen. Diese Schöpfungserzählung beweist dann allein schon, dass die Frau in ihrer Menschenwürde dem Mann ebenbürtig und gleichwertig ist. Denn sie ist Mensch vom Menschen. In manchen falschen Religionen des Orients ist das bis heute nicht anerkannt. In der christlichen Bibel dagegen wird es schon im ersten Kapitel verkündet. Sehr schön ist eben dann, wenn man noch verschiedene Argumente auch aus der Bibel selbst sich anschaut, dass die Seele unvergänglich ist, dass keiner sich eben Sorgen machen muss, dass er sich mal im Nichts auflöst. Das ist ja so in unserer Zeit, dass viele sympathisieren mit östlichen Religionen und diese Wiedergeburtskreislauf Samsara, das ist übrigens für die Menschen, die wirklich aus diesen Religionen stammen, überhaupt nichts Gutes, Positives. Sie wollen ja dem Ganzen entrinnen, sie wollen im Nirvana ausgelöscht werden, sich ja, verweht werden, sich im Nichts auflösen. Ich finde, das ist eigentlich ein fürchterlicher Gedanke, eine fürchterliche Vorstellung, wenn es mich, meine Person, mein Wesen, wenn ich mich im Nichts auflösen würde, vernichtet werden würde, da könnte man Albträume bekommen. Die Seele ist unvergänglich, ich habe schon biblische Argumente dafür genannt. Lukas 23 spricht dann Jesus zum reumütigen Schächer, diesmal wird er genannt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Auch in der Geschichte vom reichen Prasser und vom armen Lazarus lehrt Jesus die Unsterblichkeit der Seele. Matthäus 22 sagt Christus, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kein Gott der Toten, sondern eben der Lebenden ist. Bei seiner Himmelfahrt kündigt dann Christus den Aposteln an und er tröstet sie, nach einer kleinen Weile werden sie ihn wiedersehen. Also nach ihrem Tod. Ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude wird niemals von euch genommen werden. Die Bibel dokumentiert, dass Erscheinungen Verstorbener schon oft vorgekommen sind. Der große Theologe Scaramelli sagt, wenn es möglich ist, dass wir mit dem Fernrohr die entlegensten Gegenstände deutlich sehen, so kann Gott durch seine Allmacht auch bewirken, dass wir Seelen aus dem Jenseits vor uns sehen können, wenn er das so möchte. Bei der Verklärung Christi auf dem Berg Tabor erscheinen Moses und Elias, die schon lange tot waren. Beim Tod Christi erscheinen viele Verstorbene in Jerusalem, Matthäus 27. Altes Testament auch hier, zwei Makkabäer, der Prophet Jeremias und der Hohepriester Onias erscheinen dem Feldherrn Judas vor der Schlacht. Die seligste Jungfrau Maria ist im Lauf der Jahrhunderte sehr oft erschienen. Kirchlich anerkannt hier 1858 Lourdes in Südfrankreich, 1917 Fatima. Viele andere sind auch anerkannt. Auch von anderen Heiligen werden Erscheinungen berichtet. Heiliger Antonius, Heiliger Clemens, Maria Hofbauer, Therese von Lisieux, Don Bosco und so weiter und so fort. Die Vernunft sagt uns auch, dass die Seele unsterblich sein muss. Der Mensch hat in sich das Verlangen nach dauernd und vollkommener Glückseligkeit. Dieses Streben ist allen Menschen gemeinsam, denn es ist vom Schöpfer selbst in den Menschen hineingelegt. Nun kann es aber auf Erden nie vollkommen gestillt werden, nicht durch alle Güter und Genüsse zusammengenommen. Wäre das wirklich so, dass wir uns im Nichts auflösen würden, dann wäre der Mensch noch unglücklicher als das Tier. Diese Sehnsucht, die das Tier so nicht kennt, das nicht durch den Gedanken an den Tod irgendwo gequält wird, es wäre dann gemein sozusagen, wenn Gott eben uns das eingegeben hätte, aber nicht erfüllen würde. Man spürt in sich irgendwo, dass eine Gerechtigkeit kommen muss. Wenn da hier alles Schluss wäre, dann wäre das sehr, sehr ungerecht. Sehr spannend hier auch, wissenschaftlich wieder. Die Seele ist natürlich unabhängig in ihrem Sein vom Leib. Ganz spannend hier. Unser Selbstbewusstsein oder Jugenderinnerungen, wir kennen das alle. Nach ungefähr 7 Jahren sind alle Zellen unseres Körpers erneuert. Aber unser Gewissen, unser Gedächtnis behält diese Erinnerungen eben gespeichert, auch wenn sie 50, vielleicht 60, vielleicht 80, vielleicht sogar 90 Jahre her sind. Wir behalten sie auch, wenn sogar wesentliche Teile des Körpers verloren gegangen wären, wenn jemandem ein Arm oder ein Bein amputiert worden wäre, wenn jemand seine Augen verlieren würde. Es ist im Leib etwas, das vom veränderlichen Stoff unabhängig ist und trotz aller Veränderungen des Leibes nicht zerstört werden kann, selbst nicht durch den Tod. Wir sehen, dass eben der Geist des Menschen trotz hohen Alters und Gebrechlichkeit des Leibes nichts an Frische verliert. Ich finde, bei gläubigen, betenden Menschen sieht man das oft, wie wach und fröhlich und lustig sie sind und wenn sie schon über 90 Jahre zählen. Im Traum sehen, hören und sprechen wir, obgleich unsere Augen, Ohren und Mund untätig sind. Ebenso werden wir nach dem Tod leben und Empfindung haben, obwohl unsere leiblichen Sinne ganz untätig geworden sind. Zwei Punkte noch. Selbst in der materiellen Welt gibt es keine vollkommene Vernichtung. Das hat man schon lange eben festgestellt. Man kann etwas in seine Bestandteile zerlegen, zerschlagen, verbrennen und so weiter. Aber selbst nach dieser Auflösung bleibt die Energie erhalten. Die Physik spricht hier vom sogenannten Energieerhaltungssatz. Es trifft auch auf den Körper des Menschen zu. Er nimmt im Zerfall im Grab nur eine andere Form an und löst sich mit der Zeit in die Bestandteile auf, die aber weiter bestehen. Nun sollte der über die ganze sichtbare Welt erhabene Menschengeist schlechter dran sein als die tote Materie, als der armselige Leib, könnte man fragen. Und dann noch ein sehr überzeugendes Argument, dass alle Völker, auch wenn man in die Geschichte schaut, geglaubt haben an die Fortdauer der Seele nach dem Tod. Die Juden sowieso. Jakob wollte zu seinem Sohn Josef ins Totenreich hinabsteigen, Genesis 37. Die Ägypter glaubten an die Seelenwanderung. Sie haben dann halt geglaubt, dass sich die Seelen der verstorbenen Menschen in Tierleibern aufhalten müssen, um zu büßen für Sünden und Fehler. Aber sie haben nicht gesagt, dass die Seele eben vernichtet wird. Die Totengebräuche aller Völker, zum Beispiel die ehrenvolle Bestattung, Opfer sogar, die man für Verstorbene dargebracht hat, lassen darauf schließen, dass die Völker immer an die Unsterblichkeit der Seele glaubten. Ein Theologe hat mal gesagt, der Glaube an ein künftiges Leben ist so alt wie die Welt, so ausgebreitet wie das Menschengeschlecht. Letzter Gedanke noch, manche Leute sprechen wohl, mit dem Tod ist alles aus. Was aber ein Einzelner sagt, ist nie maßgebend. Einer kann einen falschen Geschmack haben, aber keineswegs alle.
Es segne und beschütze Sie und alle Ihre Anliegen. Der allmächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Und allen deinen Segen gib.
Amen.
Amen. Wir danken ganz herzlich Kaplan Dr. Tobias Hauenstein für seine klaren und hilfreichen Erläuterungen. Wir wünschen Kaplan Dr. Tobias Hauenstein den besonderen Segen Gottes an der Hand. Marias vergelt's Gott und alles Gute. Liebe Hörerfamilie, Sie können dieser kleine Katechismus kostenlos unter www.petrusverlag.de bestellen. Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.